Backspin. Ein bisschen Ruhe und Raum lassen, um die Musik wirken zu lassen und am Ende dann auch diese Sendung. Denn es ist die Zeit der Besinnlichkeit, in der wir uns befinden. Es ist Weihnachten und ich hoffe, ihr habt alle eure Geschenke schon ausgepackt. Ihr habt eine sehr große Kugel als Bauch, in der eine Mischung aus Weihnachtsbraten, Nachtisch, Kaffeekuchen, Gebäck und die Süßigkeiten von Oma alle schon verarbeitet sind. Ihr habt jetzt keine Lust mehr auf Süßigkeiten und das ist der Grund, warum ihr jetzt Lust habt, mit uns gemeinsam einen von vielen Backspin-Jahresrückblicken in der Love and Hate Special Edition zu machen. Mit mir, Nico Backspin.
Gebt dem Mann den ersten Preis für die Anmoderation.
Ja, genau. Boogie Down, Dan und DJ B-Bass. 12 Finger B-Bass. Love and Hate Jahresrückblick. Jungs, erstmal gute Frage, gute und erstmal wichtige Frage, so wie geht es euch so in dieser Jahresendzeit? So, wenn jetzt das Jahr zu Ende ist, ich meine, man hat so die Zeit, um alles Revue passieren zu lassen, so wie geht es euch ganz privat?
Ich feiere die Zeit, weil man echt zur Ruhe kommt, ne, gezwungenermaßen. Ne, viele Leute sind dann auch mega entspannt. Und ich muss sagen, die Geschenkejagd war dieses Jahr gar nicht so schlimm. Ne, ich habe wirklich alles sehr schnell gekriegt, habe schon teilweise Ende Oktober schon ein paar Sachen zusammen gehabt.
Krass.
Ja, und ich bin auf jeden Fall ein großer Weihnachtsfan. Ich finde es immer cool für die Kleinen. Und ja, mit euch hier das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen, ist natürlich mir ein inneres Blumenpflücken.
Sehr gut, so oft immer sagst, Nico. Ist es für dich auch eine Zeit der Besinnlichkeit und der Ruhe?
Auf jeden Fall der Ruhe. Ich bin ja aufs Land gezogen, wie ihr wisst.
Das ist übrigens ganz lustig, eine Anekdote aus einer der letzten Aufzeichnungen, wo wir zeichnen, produzieren ein bisschen vor und dann treffen wir uns um 19 Uhr und dann hat Original Bass irgendwann in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich muss den Bus um 16.50 Uhr kriegen, weil er nicht Auto fahren konnte wegen verschiedener Dinge. Das hat mich so fertig gemacht, Alter. Aber das ist halt auch wieder...
Das war so ein kleiner Hate von dir, ne, so mit dem Ha-ha-ha-ha-Satz.
Nee, das war kein Hate, ich habe mich aber nur köstlich darüber amüsiert. Weil es mir aber andersrum dann aber auch klar macht, dass du da wirklich, also ich glaube, du lebst da, wo man wirklich noch hört, wenn der Weihnachtsmann aus seinem Schlitten vorbeifährt. Ne?
Vermutlich. Vermutlich. Aber ich habe eine ganz andere Bitte noch zur besinnlichen Zeit und Weihnachten ist im vollen Gange ja quasi. Und
jetzt bin ich gespannt.
Das letzte Thema in der Love and Hate haben wir uns ein bisschen gezankt. Jungs, hört ihr diese Sendung? Ich möchte euch alle bitten, Jungs und Mädels, zieht eure ugly Sweater an.
Hattet ihr alle schon? Weihnachten ist ja schon durch.
Ja, macht ja nichts.
Das machst du Heiligabend. Da bin ich mir gespannt. Was hast du vor?
Packt sie einfach nochmal aus für uns.
Nochmal?
Genau. Ja.
Und schickt uns eure Fotos.
Markiert
das wäre doch mal was.
Markiert, nee, wir machen es noch anders. Sweater. Wenn es irgendjemand da draußen gibt, der einen ugly Sweater in, was welche Größe hast du?
Ja, Doppel-XL sollte es schon sein.
Ansonsten wird es wirklich ugly.
Ja, genau. So, so ein ugly Sweater in Doppel-XL. Wenn ihr einen über habt, vielleicht er durch ist, weil ihr wisst, ihr braucht für nächstes Jahr einen neuen, schickt ihn uns bitte in die Redaktion.
Für mich.
Für Boogie Down Bass. Den trägt er dann.
Beim Auflegen.
Das wäre so DJ der guten Laune-Style. So.
Und damit Überleitung. So, wenn wir hier so ein bisschen Revue passieren lassen, ne? Könnt ihr, ich meine, du machst deine Mixes, Rocking with the V-Bass, du machst deine 12-Finger-Mixes, das Jahr musikalisch für euch Revue passieren lassen? Ich sage noch einen Satz davor, denn ja. So für, sagen wir, Beobachter der zeitgenössischen Musikwelt war es dann doch eher ein Jahr, wo es viel Sachen gibt, die sich gleich anhören, wo es so ein bisschen... Das Gefühl von, es fehlt Moderne, es fehlt was, eine Auffrischung, also so ein bisschen der Weg in eine musikalische Sackgasse, wo immer auf der Suche nach dem neuen Sound, dem neuen Style ist. Jetzt seid ihr natürlich Puristen der Ursprungsform oder der nah an der Ursprungsform von Hip-Hop. Ihr seid ja immer sehr nah. War dieses Jahr deshalb für euch gut, weil viel passiert ist?
Es passiert immer unglaublich viel und ich glaube, du weißt selber, es kommt, glaube ich, jeden Tag gefühlt 300 Alben raus. Über die man halt irgendwie so stolpert. Aber natürlich in unseren Formaten, Rocking with the B-Bass und 12 Finger, spielen wir natürlich halt viel Independent-Zeugs, weil alles andere kennen die ja Leute ja auch schon. Ne? Das müssen wir denen nicht nochmal 150 Mal um die Ohren hauen. Bei mir persönlich ist es aber so, dass ich in 2018 mich weniger mit neuer Musik beschäftigt habe. Natürlich im Rahmen des 12 Finger-Mixes dann schon. Und dann schon entdeckt habe, ey krass, es gibt ja noch so viel dopes, unglaublich krasses Zeug, was die Leute immer noch rauspumpen. Aber die kein Schwanz kennt. So, die Künstler kennt keine Sau. Und vom Sound her ist es aber genau das in die Kerbe rein, die wir halt lieben. Und weiter darüber hinaus habe ich mich natürlich auch trotzdem viel mit Soul- und Funkmusik beschäftigt. So, das ist, läuft ja immer nebenbei weiter. So, das ist ja immer so der Prozess. Ich höre eher gerne ältere Musik, die ich noch nicht kenne. Und dick nach alten Scheiben oder versuche meine Sammlung so weiter zu komplettieren. Und deswegen ist für mich der Fokus auf neuer Musik gar nicht so krass.
Das ist aber ganz interessant, weil das führt ja dann auch zu so einer schönen, angenehmen Blase, klingt immer so negisch, aber so einem Wohlfühlraum, wenn du dich dann auch komplett entschleunigst und gar nicht auf der Suche nach den neuen Releases bist, sondern es vielleicht zufällig mal drauf kommt und selbst wenn du dann auf dem Album triffst, das von mir aus 6 Monate alt ist, das ändert ja nichts daran, dass du irgendwie etwas verpasst hast, während es für mich ja immer schon ein Problem ist, wenn ich das aktuelle Album nicht mindestens 2 Wochen später gehört habe.
Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem bei vielen Leuten, die immer auf der Jagd sind nach den neuesten, freshen Scheiß und sehr viel mit vielen Sachen konfrontiert werden. Und was das konfrontiert ist, klingt fast negativ, aber immer so sich selbst vielleicht zur Aufgabe machen. Ich will immer so diesen neuesten Shit auch auf dem neuesten Stand sein. Es gibt viele DJs, die sagen, ich muss das, bin ich arm, ich möchte diesen neuesten Scheiß hören. Alben, die 2 Jahre alt sind, auch wenn sie es nicht kennen, das lassen es vielleicht links liegen, so als DJ. Nee, warum? Also ich habe jetzt auch jetzt durch die Rockin' with the B-Bass 1,5 Jahre ziehe ich das ja auch schon durch, fast eine Show pro Monat. Und da bin ich ja auch nicht auf der Suche nach dem neuen Independent-Zeug. Und Dan hat es ja auch angesprochen. Man findet durch das Searchen irgendwie im Netz gerade viel YouTube, dank an YouTube oder dank an die Leute, die ihre Sachen auf YouTube hochladen, viel Independent-Zeugs. So viel, wir sind ja auch keine. Wir können uns nicht 24 Stunden mit Musik beschäftigen, aber es geht so viel an uns vorbei. Ne? Also man hört so viele Sachen, ich habe so viele Sachen kennengelernt, die auch schon nicht nur 2-3 Monate alt waren, sondern die Jahre alt sind, wo ich dachte, was, 2011, 2012, 2013, die ich in meiner Show gespielt habe. Ich sage so, Jungs, das darf nicht ungespielt bleiben in meiner Show. Ich muss das einfach nochmal auskramen, weil es einfach richtig dope ist. Und ob das nun von 1990 ist oder von 2020, es ist einfach mein Geschmack. Es ist mein Sound, so wie ich ihn mag. So.
Das ist ganz interessant. Ich habe, guck mal, wenn ich mit euch so sitze oder wir dann so Sachen zusammen machen, es ist ja in meinem Kosmos, das ist das Schöne, dass ich mir im Prinzip überall auch so Welten gebaut habe, wenn ich mich mit Kevin und Yannick in der Redaktion also unterhalte oder Podcasts zu den aktuellen Alben mache, dann tauche ich da ja voll ein. Und dann ist es ja auch die Welt, in der ich mich gerne bewege, wenn ich, keine Ahnung, über das aktuelle Summer Jam Album A rede oder über Genetik oder was auch immer da passiert und dann Album des Monats draus mache, weil ich natürlich auch dann auch immer sehr und journalistisch auch sehr daran interessiert bin, was passiert da neu. Was gleichzeitig aber auch so ein Hatz und so ein Drang ist, aufgrund der Vielzahl der Veröffentlichungen, was du schon beschrieben hast, mit unzähligen Alben, immer dran zu bleiben. Während, wenn ich mich mit euch dann zurücklehne und ich muss auch ehrlich sagen, mein eigener Musikgeschmack dann manchmal dazu führt, dass ich mich dann doch die Entspannung oder die Vertrautheit dann doch eher in Dingen hole, die schon ein bisschen her sind. So. Ich habe festgestellt, als ich so Bestenlisten zusammenstellen musste oder so und dann meine eigenen Streaming-Playlisten mal durchgeguckt, dass ich eigentlich hauptsächlich Sachen gehört habe, die, also jetzt bei mir, die aus den letzten 2-3 Jahren gekommen sind und nicht aus 2018, kann aber auch voll nachvollziehen und ich glaube, das wäre auch noch mehr gekommen, weil ich habe nämlich ganz oft auch nach Klassikern gesucht, die es alle noch gar nicht bei Streaming-Diensten gibt, dass ich bei YouTube dann auch, keine Ahnung, zum RAG, als ich mitgekriegt habe, unter Tage kommt, dann habe ich mir für irgendeine Autofahrt einfach RAG unter Tage angemacht, 20 Jahre altes Album und habe mich einfach darüber gefreut. So.
Man merkt einfach bei so einem Album, dass sie eigentlich nicht alt sind, ja klar alt sind, aber zeitlose Klassiker, so, denn
nein, das ist also interessant.
Man transportiert, kann diese Musik ja ganz, ganz gut, vielleicht nicht in diesen klassischen Mainstream von heute, aber man kann trotzdem die Musik in diese Neuzeit verfrachten und immer noch sehr gut feiern. Das ist ja auch immer auf so, ja, das habe ich früher immer gehört. Das hört man ja immer wieder von den Leuten, ja, habe ich früher immer abgefeiert.
Wieso feierst du es denn heute nicht? Das ist ja der Unterschied, der uns ja so ein bisschen ausmacht. So. Also wenn ich mich selber beschreiben müsste oder Bass und mich beschreiben müsste, dann ist es halt so, wir haben halt unseren Style. Also es ist halt egal, ob das jetzt 1998, 1992 oder 2082 rauskommt. Es wird immer der gleiche Flavor bleiben. Und das ist das, was viele nicht so nachvollziehen können, weil die sagen, wieso, das war doch der Sound von früher. Wieso hörst du nicht die Musik von heute?
Nee, wir machen einfach das, was wir lieben. Und das
ich erwische mich aber auch dabei, muss ich ganz ehrlich gestehen. Als ich das erste Mal unter Tage mal wieder angemacht habe, habe ich schon gemerkt, okay, also Reimschema, Flow, auch die Beats, man hört den Sachen schon an, dass sie halt 20 Jahre alt sind. Und wenn du so gerade so getimed bist, und das ist, glaube ich, das, was ich vorhin so beschreiben wollte, dass ich ja ständig zwischen den Welten hin und her springe, dann bin ich natürlich auch voll, oh, das klingt ja schon ganz schön angestaubt. Und dann gibt es aber den richtigen Moment, in dem ich mich wieder hinsetze und dann denke ich mir, ja geil, das klingt so richtig schön angestaubt. So, und dann fühle ich mich richtig wohl da drin, weil es dann, sei es eine Erinnerung ist oder eine Empfindung so. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ihr mit der Art und Weise, wie ihr mit Musik umgeht und vielleicht auch in den Mixen dann sie verarbeitet, auch ganz angenehm ist, weil es nicht darum geht, jetzt immer jedes Jahr die 10 besten Alben rauszusuchen, sondern
das könnten wir
einfach
auch gar
gute
nicht.
Mucke.
Das können wir mit unserem Musikgeschmack oder unserem Empfinden für Musik, könnten wir das gar nicht beurteilen. Wenn du mich jetzt fragst, was waren deine Top 10 Alben von 2018, dann würde da kein Album aus dem Mainstream
auftauchen. Aber ich frage die Frage trotzdem, was waren denn so Sachen, die euch 2018, sagen wir so, ich formuliere es anders, wirklich vielleicht auch 2018er Veröffentlichungen, die euch aufgespielt sind, also wo, auf, die, an die ihr hängen geblieben
also,
seid?
Also das Highlight bei uns war auf jeden Fall unser eigenes Album, Moment der Wahrheit, beziehungsweise das 20-jährige Jubiläum von Gangster Moment of Truth und unsere Neuinterpretation. Das war so für mich auf jeden Fall ein mega Highlight, weil da haben wir auch lange dran gearbeitet. Wir hatten auch so ein paar so alternative Ideen, was wir aus dem Album machen können. Und letztendlich sind wir dann doch bei mehreren Künstlern gelandet. Wir wollten das ja eigentlich ursprünglich mit nur einer Crew machen. Aber das hat sich dann so ein bisschen im Sande verlaufen. Und das war halt ein langer Prozess. Und wir wollten halt dem Album einfach huldigen, so, ne? Es ist halt so eines unserer all-time favorite Babys, so. Das ist, der Jahrgang 98 war halt richtig dope. Alles, was da rauskam. Natürlich war auch schon vorher, 91, 92, 90 auch. Alles, was vorher in der Golden Era war, das war auch schon mega krass, so, ne? Aber so 98, da war man so, okay. Man hat so wirklich so 10 Jahre Golden Era gehabt, so, von 88 bis 98, und du hast wirklich so, einmal in der Woche kam auf jeden Fall ein Banger-Album raus. So. Du bist in den Plattenladen gegangen und wusstest genau, ey krass, irgendwas Dopes ist da. So. Und das hast du dir halt dann reingezogen und du wusstest dann auch genau, du hast die Credits geguckt, produced by produced by Showbiz, produced by Diamond D, Large Professor ist drauf, Lord Finesse, DJ Premier, Pete Rock. Ich habe das einfach blind gekauft, so, weil ich wusste genau, das kann nur dope sein. Alles andere wäre gar nicht, wäre undenkbar für mich gewesen. Wenn ich 98 eine Platte von Pete Rock gekauft hätte, und die wäre wack gewesen, hätte ich das nicht wirklich glauben können. Das erste Mal, ich erinnere mich noch, wo ich dachte so, ey, was macht Pete Rock jetzt für einen Scheiß, war die Scheibe Warzone von seinem 2004er Album. Da hat er so ein bisschen so experimentelle Sachen gewagt. Und die hatte ich dann blind gekauft. So, zweimal, ne? Zweimal die Maxi. Das war so die Vorab-Maxi von dem Album. Und dann lege ich die so auf und denke so, ey, was ist das denn? Ist das ein falscher Song drauf? Falsches Label oder so? Keine Ahnung. Konnte ich überhaupt nicht irgendwie nachvollziehen. Naja, und seitdem bin ich schon ein bisschen vorsichtiger geworden, was Blindkauf angeht.
Ist aber ganz interessant, dass ihr mit Moment of Truth und Moment der Wahrheit dann ja dieses Jahr auch wirklich so ein Liebhaberprojekt aus eigener Sicht gemacht, um nicht ist, ich meine, am Ende ist das relativ egal hier, aber nicht die größte Werbetrommel draus zu machen, trotzdem auch von dir, kannst du dich, oder was sind so deine Erinnerungen an den Prozess dahinter? Weil ich meine, das ist ja schon reine Liebhabersache, die ihr da macht.
Das ist auf jeden Fall reine Liebhabersache und wir konnten uns auch die Zeit nehmen, wir konnten uns den Raum nehmen sozusagen mit Sachen auch umzuwerfen. Also wir hatten ja ein klares Ziel, wir hatten eine klare Projektvorgabe. Aber wir konnten uns einfach auch Zeit nehmen, dass wir uns so sagen können, wir basteln da so ein bisschen dran rum, bis es uns gefällt. Haben natürlich auch Zeitvorgabe, dass das 2018 natürlich fertig werden sollte. Oder das hat sich so geschickterweise dahin hinorientiert.
Aber deine Erinnerung an den Prozess?
Meine Erinnerung ist auf jeden Fall eine gute, aber teilweise auch stressige, weil es Musik machen geht nicht einfach so Schnippendipp, also es ist nicht einfach nur Schnickschnack, aber wenn dieser Prozess immer Stück für Stück Kuchen andersrum, ne? Also nicht den Kuchen, den man aufisst und man ist froh, man hat den ganzen Kuchen gegessen, das ist eher so, dass man diese einzelnen Kuchenstücke oder so serviert oder hindrapiert, dass das irgendwann der ganze Tisch ordentlich gedeckt ist und alles fertig ist. Das ist so dieser Entstehungsprozess an sich. Das ist dieses allgemein gutes Feeling, was dabei entsteht. Zu wirklich am Anfang noch so unsicher ist, was passiert da, wie können wir mit den Künstlern und mit den Künstlern dieser Scratch, dieser Sample, wie choppe ich das, wie baue ich das zusammen? Und dann fügen sich diese Puzzleteile zusammen und dann kriegt man immer mehr ein Gefühl, man spürt es immer mehr. man spürt es immer mehr, dass dieses Produkt nahe dem Ende ist oder dieser Fertigstellungsprozess rückt immer näher. Und ich glaube, das ist einfach ein richtig gutes Gefühl, was dann so kommt. Ich glaube, das kann jeder Künstler für sich fühlt das vielleicht ähnlich. So sagt man, das geht manchmal nach 2 Tagen hat jemand sein Ding auf dem Teller oder ein paar Monate. Aber ich glaube, dieser Weg dahin, und das Glücksgefühl wird dann immer stärker. Das ist cool so.
Ja. Habt ihr denn nicht für 99 vor, euch das nächste Album jetzt vorzunehmen?
Das war ja unsere Idee, dass wir dann natürlich dann irgendwie weitermachen. Aber wir haben natürlich gemerkt, das ist nicht einfach, mit mehreren Künstlern zusammenzuarbeiten. Das kann natürlich jetzt jeder Produzent und Rapper wahrscheinlich auch bestätigen, dass es halt sehr zeitintensiv ist und natürlich sich dann lange hinzieht. Aber nur noch mal ganz kurz noch zu dem Entstehungsprozess von dem Album. Wir haben ja, oder Bass hat ganz oft so auch so verrückte Ideen, wo man einfach denkt so, ey, das ist eigentlich eine geile Idee. Und man verwirft sie dann doch. Ne? Man sagt dann, nee, das ist einfach zu abgedreht, zu krass, das hat noch keiner vor uns gemacht. Und ich glaube, bei dem Album waren wir uns einfach einig. So. Wir haben gesagt, ey, das hat noch keiner irgendwie gemacht. So. Und lass es uns einfach tun. Das ist eine verrückte Idee. Und ne, wir dachten schon, okay, einige Liebhaber werden so denken, ah, ihr kopiert das Ding und so, ah, ihr wollt hier Premier und Gurus Status, keine Ahnung, ficken oder so, whatever.
Aber darum machen wir uns halt nie Gedanken. Also alles, was wir machen uns nicht Gedanken, was andere darüber denken, wie alle, ne, dieser Entstehungsprozess, ja. Der ist bei uns. Ne, am Ende des Tages bin ich froh, wenn es maximal reicht es uns, wenn 2 Menschen da auf der Welt sind, die das Ding mögen. Das bin ich und Darm. So, wenn wir mit dem Produkt zufrieden sind, dann reicht das erstmal. Wenn noch andere Leute mit auf unseren Zug mit aufspringen und sagen, hey, ihr habt ihr cool gemacht, sind 10 Leute, 100 Leute, 1000 Leute, dann ist es cool. So,
aber ja, mehr Liebhaber und Nerdshit geht
wir
auch
nicht.
Uns ist es doch scheißegal, ob das Ding einsteckt wie eine Bombe. Wir wollten das einfach nur als Fußabdruck hinterlassen. Für die Nachwelt. Klingt so ein bisschen episch.
Ja, aber finde ich den total löblichen und einen guten Ansatz dabei. Damit wir nicht zu weit da draus treffen, gibt es dann aber, um dir noch die Frage zu stellen, Base, von deiner Seite aber auch noch Sachen, die dich 2018 musikalisch gefreut haben?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gab auf jeden Fall Releases, die mir auf den Teller gekommen sind, die ich echt abgefeiert habe, weil sie so meinen Sound empfinden oder Klang, mein Hip-Hop-Klang sozusagen, meine Hip-Hop-Untermalung widerspiegeln. Und da gibt es auf jeden Fall Sachen. Retro-Gott, ich habe ihn früher nie so richtig beachtet, fand ihn auch immer ganz komisch, aber über die Jahre ist er mir musikalisch immer sympathischer geworden und ich bin irgendwie auch ein bisschen hinter seinen Reimen gestiegen, muss ich dir mal so sagen. Und ich inzwischen, nicht so, dass ich ihn extrem hype, aber ich feiere ihn schon cool ab. Und er hatte mit Vintage Fresh Anfang des Jahres eine EP rausgebracht, die ich wirklich abgefeiert habe. A zu DMSK, Dennis Real und Slowy, die haben auch eine Dreier-Kombo, eine EP auf den Markt gebracht, 2018 Chrome, die auch ziemlich cool ist. Jetzt Ende des Jahres oder eher in der zweiten Hälfte des Jahres. Chuck D, Mr. Chuck, der hat ja auch ein neues Album rausgebracht, wo 1, 2, 3 echt gute Dinger drauf sind. Muss nicht immer ein Album sein. Es gibt ja wenige Alben, wo man sagen kann, das Ding kann ich von vorn bis hinten durchhören, umdrehen, weiterhören. Irgendwie, es gibt immer irgendwas zu bemängeln und ist so. Aber früher war es auch so, da hat man auch nicht Alben gekauft, wenn das einem irgendwie 20 Songs gefallen mussten. Also wenn 1, 2 coole Songs drauf sind, und das ist bei Chuck D, auf jeden Fall ist ihm das gelungen und hat ein cooles Ding gemacht. Marco Polo hat sich mit Master Ace zusammengetan, da Broglin Story, ne, heißt das Album, glaube ich? Broglin Story. Auch ein cooles Boom-Bap-Album. Ja, also auf jeden Fall gab es für unseren Musikgeschmack 2018 reichlich, auf Deutsch, Englisch, da gab es auf jeden Fall ordentlich Vinyl oder MP3, wie man es gerne hätte, zu kaufen.
Finde ich auf jeden Fall auch immer interessant, dann das von euch so quasi zu hören. Hab mir ja, glaube ich, auch schon mal hier offiziell von euch gewünscht, dass wir irgendwie mal dazu kommen müssen, dass ihr auch mal ein bisschen genauer vorstellt, wen ihr da seht und wen man eventuell übersieht, damit von eurer Seite auch mal eine Einschätzung dazu kommt. Ich glaube aber, da haben wir schon drüber gesprochen, das werden wir mit Sicherheit 2019 auch machen, dass wir euch hier bei Love and Hate mal den Raum geben, dass ihr immer mal einfach Künstler vorstellt.
Ja.
freue ich mich persönlich sehr drauf. Jetzt, ich meine, wir reden, das ist ganz interessant, wir haben im Prinzip die halbe Sendung jetzt schon geredet. Wollen wir trotzdem mal zwischendurch einen Song machen, glaube ich, ne?
Ja, können wir gerne machen.
Frohes Fest, Fantastische Vier.
Digga, ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt habe.
Ja, okay, was sollst du
warte,
da spielen?
Warte, ich will erst mal, gucken, ob ich deinem Wunsch gerecht werden kann.
Ja, genau.
So lange müssen wir reden.
Nee, alles gut. Muss er gucken, guck mal, hat er nicht in der Library gerade? Nee,
hab ich nicht.
Okay, was spielen wir denn dann?
Ja, ich habe einen ganz coolen Song von unserem, war Ex-Praktikant, kann man das so sagen? Oder? Ich weiß gar nicht mehr, welche Funktion er noch hatte.
Ja, der war mal Praktikant bei uns.
Satan.
Mhm.
Der hat eine EP rausgebracht, auch mit Features von OC. Wer war noch mit drauf, Bass? Salat X oder so. Auf jeden Fall ein egales, ne, spielt jetzt erstmal keine Rolle, aber der hat auf jeden Fall...
glaube ich, irgendwas.
Ja, genau. Ja, genau, stimmt. Der hat auf jeden Fall auch eine richtig geile EP am Start gebracht. Und ich hatte irgendwann mal im Sommer, hatte ich von unserem guten Freund und Kollegen Dennis Kraus, Gruß an Dennis Kraus an dieser
Stelle. Ehemaliger Chefredakteur der Backspin, um es kurz klar zu machen.
Sollte man noch kennen von früher, denke ich.
Ja.
Auf jeden Fall hat der mir einen Song geschickt und meinte, ey Dan, check das mal aus. Ich habe hier einen Song produziert für Satan. Der wird dir auf jeden Fall gefallen. Und dachte ich so, okay, wenn Dennis Kraus das produziert und das sagt, dann muss das stimmen.
Und deswegen hören wir ihn jetzt.
Der Song heißt Dieses Leben.
Bin gespannt drauf. Bis gleich bei Love and Hate. Backspin. Schöne Nummer und ganz interessant, dass das Ganze so ein bisschen aus dem Backspin Kosmos entstanden ist. So.
Yeah. Dennis Kraus.
Satan, aka Ex-Praktikant. Dennis Kraus, aka Ex-Chefredakteur, machen zusammen Beat, den 12 Finger dann, aka Resident Backspin DJ, feiert.
Und Nerd-Facts, die Nerd-Facts sind, dass Dennis Kraus seine Beats auch mit der SP-12 macht.
Ja, stimmt. Aber ich glaube, mittlerweile ist er auf Native umgestiegen.
Der ist glaube ich, mittlerweile.
Ist digital schon angekommen.
Ja. Fail. Gibt es noch andere Dinge, die dich aufgeregt haben 2018, neben dieser Information?
Oh mein Gott, das kannst du Base auch nicht fragen, der legt jetzt richtig los.
Nee, aber lass uns mal, guck mal, Love and Hate ist ja die Sendung, in der ihr Themen mitbringt, über die man sich austauschen soll, die euch freuen, die euch aufregen, die ein bisschen links und rechts vom normalen Mainstream auch in der Newswelt irgendwie aufschlagen.
Also ich würde gerne so Love-Themen heute, weil es ist ja Weihnachten noch nicht.
Ja, dann machen wir
heute nicht so im Hate-Modus.
Was waren denn schöne Sachen für dich? Was ist dir aus dem Jahr hängen geblieben?
Also ein mega Highlight. Was eigentlich fast untergegangen wäre bei uns, war der 45. Geburtstag von Impeach the President. Der Drum Break.
Aber wir haben ja, glaube ich, in der irgendeiner Sendung haben wir da auch ein bisschen was zu gemacht.
Wir haben ausführlich darüber gesprochen.
Weißt du noch, welche Folge das war?
Na, ich glaube, vor 2-3 Wochen erst.
Also Love and Hate 14 oder 13?
2-3 Wochen. Ach Quatsch. Nee. Ja, ich glaube ja, irgendwie so.
13,
ja.
14.
13, 14, ja.
Muss mal gucken. Love and Hate 13 oder 14. Ich tippe sogar auf 14. Das war, glaube ich, irgendwann im November muss das gewesen sein. Haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen und da warst du schon voll des Lobes.
Ja, also ne, mit Ich und Bass, das ist ja unser allerliebster Drumbreak aller Zeiten. Es ist auch ein Drumbreak, der auf jeder von unserer Soul Brother Scheibe drauf ist. Das ist ja so ein Easter Egg. Und ja, also ich finde diesen Drumbreak nach wie vor timeless, classic. Also ich kann mir ein Leben ohne Impeach the President nicht vorstellen. Ich höre diesen Song auch wirklich fast jeden Tag, das ist wirklich so.
Das ist krass. Regt es dich dann andersrum genauso auf, dass es halt kein großes Thema gewesen ist?
Ein was nochmal, Entschuldigung?
Ein großes Thema in den Medien ist?
Der Geburtstag. Ach, das ist Independent, das Nerdshit, das große Medien, das ist der Mainstream. Eigentlich tangiert mich das nicht. Ich bin froh, dass es Leute gibt wie mich und Dan und eine Handvoll anderer.
Ich bin froh, dass es Leute wie mich gibt.
Ja, die diesen Film fahren. Also
mein Love and Hate Moment 2018.
Was nützt mir das, wenn irgendwie nur aus Jux und Dollerei oder aus, keine Ahnung, aus Fame-Gründen irgendeiner auf diesen Zug mit aufbringt und sagt, oh, bin Peace the President, ein geiler Drumbreak irgendwie. Also das gibt mir denn auch nichts. Also dann tausche ich mich lieber mit irgendwelchen anderen Nerds wie uns aus.
Und, es ist auch interessant. Es ist ja so nerdig, dass man sagt, wieso 45. Geburtstag? So, wieso ist das so wichtig? Weil den Song gab es ja nur auf einer 45, also nur auf einer Single. Eigentlich hätte man eher sagen müssen, ja, warte, bis das Ding 50 Jahre alt wird. Aber nee, wir wollen den 45. Geburtstag feiern.
Weil das ist halt schon echt mega nerdig. So.
Und ist halt cool, der wurde halt sehr viel gesampled. Also es war, keine Ahnung, es ist zig Dutzende von Veröffentlichungen.
Ja, ich habe ja in meinem 12 Finger Mix habe ich ja so ein Impeach the President Special gemacht, wo ich alle Songs ineinander gereiht habe, die ich cool finde, die halt diesen Sample benutzt haben.
Übrigens eine sehr gute Sache, das würde ich jedem da draußen empfehlen. Wenn ihr jetzt schon auf dem Nerdfaktor mit eingestiegen seid, dann hört euch bitte auch diesen Mix an von
Twofinger. Und obwohl es immer der gleiche Drumbreak ist, wird euch der Mix nicht auf den Sack gehen.
Ja, genau. Das finde ich sehr gut.
Auf jeden Fall,
ja. Was lag dir Positives am Herzen dieses Jahr? dass ich gesund bin.
Ja, da irgendwie will mein Husten auch nicht weniger werden. Die Konzertkultur war 2018 ziemlich weit bestückt, ziemlich gut bestückt. Also gerade in Hamburg auch hat man es mitgekriegt. Großstadttraum, Alex Grischard und sein Team haben ziemlich viel gemacht 2018. Im Stellwerk waren viele Amis da. Also wirklich Independent-Kram. Wir reden jetzt nicht wieder über so irgendwelche Mainstream-Acts, irgendwie die großen Hallen füllen. Wir reden um so kleine 70 bis 300 Leute Hallen, wo dann aber auch kleine Unternehmen sich das zu Herz nehmen und versuchen, da die Kultur weiterzutragen, weiterzuführen. Und 2018 war, glaube ich, hatte leider nicht sehr viel Zeit und Möglichkeiten, die viele Konzerte zu sehen, aber ich habe es ja mitgekriegt, wann, wo, wie, was war. Und wenn es nur jetzt im Herbst Evidence war, im Logo, nur echt einen kleinen Laden, wo die Leute sagten, oh Mann, ey, ausverkauft, wieso ist der im Logo? Der hätte locker doppelt so groß, dreimal so groß, viermal so groß, vielleicht in einem größeren Club.
Das glaube ich nicht.
Aber unbedingt. Egal, Evidence war da und das haben die Leute gefeiert. Im Stellwerk waren wir, MSA, es war dieses Jahr, war 2018 auch da. Und also die ganzen, viele Heroes, Boom Bap Heroes, aber auch Newcomer, Boom Bap Newcomer, die Szene und diese Hip-Hop-Kultur am Leben erhalten. 2018 war, glaube ich, ein ganz cooles Jahr für Konzerte.
Hast du auch irgendwas, also einen besonderen Live-Moment gehabt, was das Ganze angeht?
Im Stellwerk hatte ich ROG gesehen, das fand ich ganz cool. Das hatte ich, glaube ich, schon mal angesprochen zu dem einem Thema, was wir mit Lenny Kravitz hatten, wo wir uns ein bisschen darüber wo Lenny Kravitz sich ja mal aufgeregt hatten, so als Rückblick jetzt auch passend, gesagt hatte, er mag das nicht, wenn da die hunderte Leute vor der Bühne stehen mit Handy in der Hand und eigentlich nur ihn filmen und vergessen einfach diesen Moment zu genießen. So,
das habe ich auch noch nie gecheckt, Alter, warum man genau das Gleiche machen muss. Ich habe keine Ahnung, Alter.
Und statt den Moment zu genießen, hängst du da mit deinem Handy und guckst wahrscheinlich auch noch auf das Display die ganze Zeit, damit du ihn auch gut einfängst.
Weißt du, was noch absurder wird, was ich nämlich auch schon oft genug gesehen habe, auch gerade so heute auf Konzerten, wenn Leute die ganze Zeit das Handy in der Hand haben und mitfilmen.
Sich filmen?
Oder? Nee, das Konzert mitfilmen, aber halt auch nicht die Hand stillhalten, sondern feiern. Yay! Und dann die Hand die ganze Zeit
mit das
und das Bild die ganze Zeit so links, rechts, vorne, zurück und dann einfach mal den Boden und so. Und ich denke mir immer, das ist ja noch absurder, als wenn ich mich da hinstellen würde und jetzt einfach mal steif 3 Minuten Song abfilmen würde.
Aber also sind zwei Konzerte, zwei Konzerte, die mich dieses Jahr geflasht haben oder 2018 geflasht haben, war halt das Stellwerk-Ding, wo ROG da war. Wo ist eben nicht, was waren nicht viele Leute, 70, 80 Leute, wenn überhaupt, die nicht ihre Handys draußen hatten permanent. Das war einfach ein schönes, familiäres, kleines Konzert.
Ist halt so, wenn ich kurz reingehen darf, entschuldige, aber ich habe immer so ein bisschen Sorge bei sowas, wenn ich höre 70, 80 Leute, weil ich es auf der einen Seite sehr cool und wichtig finde, dass so man ROG nach Hamburg kriegt. Das
ist ein Minusgeschäft.
Aber ein krasses Minusgeschäft wahrscheinlich. Ja, und heißt auch, dass es irgendwie dann doch auch da schwieriger wird, die Leute dafür zu begeistern, sich solche Leute anzugucken. Das ist dann schon wieder tragisch.
Aber es ist immer wieder Props an die Leute, die es versuchen, die Leute mit den Konzerte zu machen. Und immer die Liebe zur Kultur damit aufrechterhalten.
Auf jeden Fall.
Und wenn sie nicht machen würden, dann würde es keiner mehr machen. Dann würden die gar nicht mehr am Start sein.
Ich glaube, Deutschland ist nach wie vor, wie wir vor Jahren auch immer schon gesagt haben, für viele alte Ami-Acts so eine zweite Heimat, fast, wenn man das jetzt so sagen kann. Also es war immer schon das nach Amerika, ich glaube, sagen viele, mit denen man spricht, so ja, Germany. Also die kommen gerne nach Deutschland, weil es irgendwie noch so halbwegs funktioniert.
Ich habe auch noch einen, den kann ich vielleicht noch dazulegen, dann erzähle ich auch mal ganz kurz ein so Konzerterlebnis, das ich hatte, und das ist nämlich gar nicht so lange her, deswegen fällt es mir auf, ich war zur Königsklasse in Münster, zum ersten Mal, ich muss gestehen, zum ersten Mal im Leben im Skaters Palace.
Da war Torch, Lackmann, Afro?
Nee. Genau, Torch, Lackmann, RAG, Kool Savas war Headliner.
Kann ich leider nicht hin, aber...
Und das Schöne daran war irgendwie, das ist ein ganz geiler Vibe. Lagmann sagt das an der einen Stelle im Backstage so schön, ey, hier sind 20 Jahre Hip-Hop-Geschichte im Raum und jeder von denen, die hier sind, hat mich irgendwie geprägt oder hat Einfluss auf das, was ich hier heute bin. Und das hat den Moment besonders gemacht. Und dazu die zweite Notiz, Voller Laden, 1000 Leute. Es war geil zu sehen, dass, ich meine, Skaters Palace und so, das ist ja auch gewachsen von der Struktur, dass diese Art von Mucke da so viele Leute zieht und so. Das weißt, wisst ihr auch, dass Chris in Hamburg, wird es in Hamburg nicht so, da wird es kein Konzert geben.
Das ist so ein Mecker, ne? Also ja. Skaters Palace in Münster ist schon so ein, ist schon
eine Institution.
So eine Institution, ja. Wo du sagst, genau. Okay, wenn es da läuft, wenn da was läuft, da, dann ist das schon cool.
Und das Schöne war, und das ist genau der Ansatz, den du eben auch hattest, 1000 Leute und keine Handys. Die einzigen, die gefilmt haben, waren so Autos wie ich, die am Backstage an der Seite standen von hinten und das Konzert und die Leute.
Da gibt es ja immer Leute, ne? Aber die, nicht dieses Gross an Leute.
Nee,
so, ne?
Nee, keiner. Keine Handys. Na, noch alle, besser. Alle gefeiert. Okay.
Noch besser. Und das zeigt, war total krass. Das zeigt für mich, dass sie irgendwie so nicht, weiß ich nicht, ob das so ein Mainstream-Phänomen ist vielleicht. Oder.
Ich muss auch sagen, dass ich angefangen bei Lagmann über auch Torch, der eine echt eine beeindruckend gute Show hingelegt hat und die Leute ganz geil animiert hat und richtig so Jam-Charakter da aufgebaut hat und so. Das war schön. Bis hin zu Kool Savas, der genauso vom Setup her halt auch real Kool Savas Rap gespielt hat, wofür sie ihn dann alle gefeiert haben, viel Oldschool-Kram von ihm und so. Das war ein ganz geiler Vibe. Und es hat Spaß gemacht. Und es ist ja leider schon so, dass die meisten Konzerte mich nun wirklich nicht mehr hinter dem Ofen
befohlen. Das war so wahrscheinlich vom Feeling her ähnlich wie die Freestyle-Session von Sammy, Roger Reckless und David P. in Hamburg, auch im Herbst. Viele gute Konzerte waren ja im letzten Quartal 2018. Und das war auch hatten wir ja auch angerissen bei einer Love and Hate. Das war auch ein cooler Vibe. Es war einfach ein cooler Vibe, so fast schon so ein Family-Vibe, bunt gemischtes Publikum vom Alter her. Es hat auch Spaß gemacht, den Jungs auf der Bühne zuzugucken, ob man die so wirklich mag oder nicht mag. Ich bin jetzt persönlich nicht der große Sammy Deluxe-Fan von seinen Veröffentlichungen her, aber die drei in der Freestyle-Kombo, das war ja reines Freestyle-Ding, es hat schon echt Spaß gemacht, es zu erleben. So.
Damals hast du, glaube ich, der 58er von Main Concept als Song ausgesucht, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, erinnere ich mich dran. Welchen Song würdest du jetzt auswählen, um die positiven Vibes von 2018 in einen Song zu packen?
Auch wenn es ein negativer Titel ist, aber dann nehmen wir Retrogott von seiner Vintage Fresh EP, Blindgänger, glaube ich. Gefällt mir von da am besten, von der EP.
Liebe für Retrogott und alle aus dem Umfeld, die was machen, weil das sind für mich genauso wichtige Messgrade und Gleichgewichtshalter für die Kultur in diesem Lande. Deswegen Liebe auch von mir an dieser Stelle und viel Spaß mit dem Song. Bis gleich.
Backspin. So Freunde, wir sind wieder da bei Backspin FM. Nico ist kurz auf Toilette. Ich übernehme mal kurz hier wieder die Zwischenmoderation, weil der gute Mann gerade es nicht mehr aushalten konnte.
Hast du gerade erzählt, dass ich auf Toilette war? Oder?
Ja, das ist ja ein Skandal. Da muss man, ne?
Ja, genau. Aber wir sind zurück und es geht immer noch bei Love and Hate und unserem Jahresrückblick darum, was Love and Hate auszeichnet. A, Musik. B,
Pöbelein.
A, Musik. Bringen wir meine Moderation durcheinander. A, Musik, B, die Dinge, die ihr gut fandet und C, die Sachen, die euch auf den Sack gingen. Und da sind wir jetzt. Was ging euch 2018 so richtig auf den Sack?
Ja, Bass, da bist du der richtige Mann für.
Da muss ich erstmal aushusten.
Da muss er weit ausholen jetzt. Ich leg mich hier kurz zur Seite, pass auf.
Ja, also am besten sage ich jetzt, eigentlich ging mir 2018 gar nicht so viel auf den Sack.
Vielleicht... Aber,
vielleicht sehe ich das auch falsch. Ich bin ja auch nicht so, wie gesagt, wir können nicht 24 Stunden Beats bauen, wir können nicht 24 Stunden nach neuen Songs dicken. Will ich auch gar nicht. Ich bin froh, dass ich in meiner Hip-Hop-Blase lebe und mir selber so ein bisschen die Zeit einräume und dann da so einen Zufriedenheitsfaktor entwickle. Deswegen liegt man ja auch oftmals falsch mit irgendwelchen Wahrnehmungen. Aber meine Wahrnehmung.
Ugly Sweater sind still the shit, sage ich nur.
Meine Wahrnehmung, was mir nicht gefiel 2018, war, dass du kannst dich auch gerne persönlich angegriffen fühlen, dass ich fand, dass der Hip-Hop-Journalismus...
Meinst du mich jetzt gerade?
Du kannst dich persönlich angegriffen fühlen.
Nee, die Thema sind du hier.
Ich fand, dass der Hip-Hop-Journalismus sich mal wieder 2018, wie viele Jahre davor auch, sich zu wenig mit Independent-Underground-Rap auseinandergesetzt hat. Und vielleicht auch so ein bisschen... Der Journalist kann es ja fördern, kann es ja so ein bisschen nach vorne tragen, so ein bisschen. Das fehlte mir an vielen Stellen. Ich frage mich jetzt nicht nach Beispielen oder so.
Nö.
Allgemein, wenn man so durch die sozialen Medien oder durch die Homepages der etwaigen Szene-Magazine und sowas skippt, dann denke ich so, boah Mann, ey, nicht nochmal das, immer das gleiche, Jiggity, Higgity, Wiggity und Gangster die, Gangster da. Wo ist das Yang vom Ying, so, ne?
Manchmal dachte ich aber auch, als ich so ein paar News gelesen habe, jetzt gar nicht im Backspin-Kosmos generell, da habe ich teilweise auch schon so Fachbegriffe gesehen wie Boom-Bap, Scratchen, Graffiti. Ich dachte, okay, aber so ganz vom Schirm ist jetzt nicht weg. Ist nicht nur auf Rap und Autotune oder so beschränkt, sondern irgendwie scheinen die Leute oder die Journalisten trotzdem immer noch ein bisschen was zu wissen. Oder sie haben sich das doch nur ergoogelt, ich weiß es nicht. Aber ich war teilweise positiv überrascht. Aber
was ist das, was euch in der Musik des aktuellen Zeitgeschehens stört? Sie ist zu mainstreamig, sie will zu sehr der Masse gefallen, sie versucht zu schnell irgendetwas zu erfüllen.
Naja, wenn Boom-Bap massentauglich ist, dann wären wir cool damit. Dann würde dich nicht haten, aber es ist halt dieses Synthetische.
Ich hatte mit Dan das schon mal so ein bisschen angerissen, so wenn man so unter vier Augen setzt oder einfach ein bisschen abhängt. Meine persönliche These, meine persönliche Einstellung zur Hip-Hop-Kultur an sich und das für mich ist das die Soul-Musik der 60er, 70er Jahre, die Funk-Jazz-Musik der 60er, 70er Jahre ist 80er Jahre auch, weil wenn man ganz tief nach hinten geht, das kann ich jetzt nicht abverlangen von vielen Leuten, aber wenn man ganz weit nach hinten geht in die Oldschool-Era und man von der Hip-Hop-Musik aus der Oldschool-Era spricht, dann redet man aber nicht von Rap-Musik, dann redet man ganz viel von Funk-Musik der 80er. Und das, die Soul-Funk-Musik der 60er, 70er, 80er ist extrem stark verknüpft mit der Hip-Hop-Kultur. Und es fehlt mir einfach, dass man sagt, wenn man versucht, die Hip-Hop-Kultur so ein bisschen immer weiter auch in die ins neue Jahrtausend, neue Jahrzehnt immer wieder mit reinzubringen, es wird immer schnell diese alte Musik vergessen, die einfach damit zugehört.
Ja, aber ich will eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Frage deshalb so gestellt, weil die Musik dann am Ende etwas ist, was nicht in einem Kosmos stattfindet. Also finden ja dann die Medien, die sich um diese Dinge kümmern, auch nicht in eurem Kosmos statt.
Aber die Medien reden immer von Hip-Hop.
Also, ja, natürlich. Ja, weil, und das, die Grundsatzdiskussion haben wir auch schon 50 Mal geführt, ob es jetzt noch zu Hip-Hop dazugehört oder nicht. Und du hast dich ja auch ein bisschen darauf geeinigt, dass es irgendwie der eine Ast auf der anderen Seite vom Baum ist, mit dem du nicht so viel tun hast. Aber es ist irgendwie der gleiche Baum. Also sind im Moment die Scheinwerfer auf die andere Seite vom Baum gesetzt. Und auf der Schattenseite im Dunkeln, wo du sitzt, wo die Blätter ein bisschen verwelkter sind. Und die Äste ein bisschen älter und es ein bisschen knatscht überall so. Da gibt es genauso viele Medien, die sich damit beschäftigen. Nur, die sind halt nicht so groß und nicht so ausschlaggebend. Das heißt, immer diese Pauschalschelte, dass sich die Medien nicht damit beschäftigen, das stimmt genauso wenig wie es gibt keine gute Musik mehr, die nach eurem Geschmack entsteht, weil sie auch da ist. Der entscheidende Faktor ist nur, warum das Medium sich mit diesen Nachrichten beschäftigt.
Ich glaube, das, was Base eher wurmt, ist, dass die Journalisten dahinter sich nicht für die Kultur interessieren.
Das stimmt doch überhaupt gar nicht. So. Die Journalisten, die die Berichterstattung über die Künstler machen, um die es euch geht, die beschäftigen sich auch genauso mit der Kultur. Das aber ein, keine Ahnung, Rap-Update-Redakteur, wenn er seine News darüber schreibt, welchen krassen Tweet jetzt gerade Bones MC über die Antwort von Flair gemacht hat. Krass, ein Wort und machen wir drei News draus und sowas alles. Mhm. Das ist halt genau für die Leute gemacht, die sich auch mit dem beschäftigen wollen. Trotzdem heißt es ja nicht, dass es das andere nicht gibt. Was wiederum immer dazu führt, dass diese Pauschalschelte auf die Hip-Hop-Journalisten, das ist genau wie der Ausländer oder die Frauen oder das ist ja Bullshit. So.
Ja, natürlich gibt es Journalisten oder Bereiche, die das abdecken, ne? Das bezweifeln wir ja gar nicht. Das wissen wir auch irgendwie auf jeden Fall selber.
Warum wälzt man das dann sagt, da gibt es auch genug andere kleine Redakteure, die das den Job erledigen sollen? Ich stelle das so, sagst du, wenn die sich.
Wieso habe ich das doch gar nicht gesagt? Ich habe gesagt, dass es Medien gibt, die sich da genauso noch im Größeren mit beschäftigen, als du das wahrscheinlich irgendwelchen Mainstream-Hip-Hop-Medien gerade ankreidest.
Ich weiß nicht, ob ich es Mainstream-Hip-Hop-Medien nennen möchte. Es ist allgemein, dass mich Redakteure, die sich mit Hip-Hop auseinandersetzen, nicht dass die ganze Bandbreite meiner Meinung
ja, aber das werden wir nicht erreichen. Das ist Utopie. Das wird
so genau, dass man sich ein bisschen wenig, dass man fixiert sich dann immer ganz schnell vielleicht nur auf die Musik. So, aber, ne, Hip-Hop hat noch mehr Sachen zu bieten oder hat noch mehr Bereiche mit Graffiti und Breakdance und.
Was ist denn aber, wenn Redakteur A seinen Kühlschrank und seine Miete dafür bezahlen muss, dass er über Hip-Hop redet.
Das wollte ich gerade sagen, das ist halt Business.
Und wenn er dann das macht, weil er sich die ganze Zeit von morgens bis abends darum kümmert und dann noch LOG nach Hamburg holt für 25 zahlende Gäste und sowas alles und du ihn dann dafür kritisierst, dass er an dem gleichen Abend, am nächsten Abend noch die Studenten All-You-Can-Drink-Party im gleichen Laden macht, nehmen statt was auch immer, so kannst du nicht, weil er an der Stelle dann ja auch irgendwo seinen Scheiß, also sein Leben finanzieren
muss. Ist die Frage, ob es nicht in diese Plattform reinpasst, weil man die Lücken, die gefüllt werden müssen, mit Sachen gefüllt werden müssen, die eventuell Geld bringen. Gibt mit Sicherheit auch Leute, die vielleicht redaktionell helfen wollen, die gesamte Bandbreite darzustellen.
Ja, aber dann erste Gegenfrage nochmal ganz dazu. Was ist der Journalist? Was ist das? Ist das ein Beruf?
Ja.
Punkt, ja. Wenn ich einen Beruf mache,
muss Geld fließen.
So. Wenn das nicht fließt, was machst du dann?
Das ist eine Berufung.
Ja, genau. Aber was sei denn, wenn das Geld nicht fließt, was ist dann? Dann kannst du deine Miete nicht bezahlen, kannst kein Essen ausgeben, bam. Wenn du schaffst, mit dem Journalismus, den du machst, dir dein Überleben zu sichern, so, dann hast du einen Beruf, dann bist du Journalist, so, ne? Wenn es dann thematisch nicht ganz das abdeckt, was du beschreibst, dann kann man dem Journalisten das per se ja als erstes nicht mal vorwerfen, weil es vielleicht sein Job ist, erstmal dafür zu sorgen, dass seine Kinder zu Hause was zu essen haben. Du kannst inhaltlich vorwerfen, dass er vielleicht nicht mit den Thematiken beschäftigt. Wenn wir aber dann beim LOG-Konzert sind und weiß ich nicht, wie viel es waren. In Hamburg ist das eine, das war dann auch in Berlin, dann waren da 50 zahlende Gäste. Davon kann der Konzertveranstalter auch seine Miete nicht bezahlen.
Klar, das ist ja die Business-Seite. Ich finde aber nur, wenn ein Journalist nicht in der Lage ist, sich mit der Kultur zu beschäftigen oder da keinen Bock drauf hat, das ist pauschal gesagt. Natürlich.
Aber warum weißt du denn, nur weil er die News A bis C schreibt, woher weißt du denn, dass er sich nicht mit der Kultur beschäftigt?
Das ist nicht meine These. Ich meine nur für den Fall das. Und es gibt durchaus viele junge, wahrscheinlich Hip-Hop-Journalisten, ist das natürlich auch so ein Kahlschlag jetzt gegen alle junge Journalisten, aber es gibt bestimmt viele, die halt sich nicht damit identifizieren können. Die sagen, nein, ich will nur den neuen Rap-Kram hören. Das, was ihr da bei Love and Hate labert, das kenne ich nicht, das mag ich nicht, das will ich nicht. Ich will lieber UFO 361 und Bones MC mir den ganzen Tag reinhauen und darüber berichten. Und das ist das, wo wir dann denken, ja, aber du hast ja nur die Spitze vom Eisberg kennengelernt und du willst dich Hip-Hop-Journalist nennen. Keine Ahnung, ich nenne mich ja nicht Hip-Hop-Journalist, ich nenne mich ja nicht mal Moderator, weil ich das ja auch nie irgendwie gelernt habe. Weißt du, ich würde nicht an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ey, ich bin jetzt hier der Man, weil ich Backspin FM mit Nico und Bass mache. Sondern nein, ich bin halt ein Hip-Hop-Head.
Aber vielleicht nennst du ihn ja auch nur Hip-Hop-Journalist und er macht einfach nur das, worauf er Bock hat.
Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine nur, es geht ja nur darum, wenn er sagt, ich bin Hip-Hop-Journalist, ich bin der Man, aber ich berichte 24/7 nur über Trap-Mucke, dann ist das aus unserer Sicht viel zu wenig.
Ja, was mir so ein bisschen fehlt, also wir müssen jetzt, da kann man ja auch differenzieren, mir fehlt es halt gänzlich so ein bisschen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass er sagt, okay, man muss damit Geld verdienen, klar. Also mache ich den Großteil, mir kommt es immer so vor, als wird es wirklich komplett unter den Tisch fallen gelassen, also das bringt mir nichts, alles was mir nichts bringt, so, aber...
Ja,
da fehlt mir so ein bisschen Nerdship. Da fehlt mir so ein bisschen Tick Leidenschaft, wo man sagt so, gib dem Ganzen doch mindestens ein Prozent auf der Homepage.
Aber das kannst du immer sehr leicht sagen, mit deinem sechsstellig bezahlten Arbeitsplatz in Hamburg, in irgendeiner Stadt, dass du deinen Hip-Hop so ausleben kannst, wie du es gerne möchtest, weil du free von jeder Art von Zwängen bist. Wenn jemand aber sich auf die Fahnen geschrieben hat, ich möchte mich von mir aus auch mit Hip-Hop journalistisch beschäftigen, was auch immer, ohne die jetzt pauschal verteidigen zu wollen, versteht mich nicht. Falsch. Aber denen per se immer alles abzusprechen, nur weil halt 2019 oder 2018 ihr Job darin besteht, halt über 50 aktuell angesagte Deutschrapper zu berichten. Was ja nicht per se heißt, dass sie in ihrer Ursprungswurzel, wo sie herkommen, nicht auch gerne sich mit Graffiti beschäftigt haben oder so Hip-Hop-Werte im Ganzen zu besichtigen. Also das ist mir zu pauschal, darum geht's mir.
Und 10 Minuten, es gibt keine 10 Minuten Zeit, um mal einen kleinen Mini-Artikel über irgendwelche.
Doch, natürlich, aber das machen sie doch alle. Das machen sie alle.
Oh, das weiß ich nicht.
Das machen sie wirklich alle.
Wenn die Jungs echt wissen, wenn sie einen Plan haben. Ich meine, wir sind auch keine Hip-Hop-Experten, aber wir haben halt das Herz am rechten Hip-Hop-Fleck, wenn man das so sagen kann. Ja. Weißt du? Und wenn die Jungs das auch haben und sagen, ich trenne das auf, das ist mein Business, das muss ich machen, um meine Miete zu bezahlen. Und das andere ist für mich Love. Ich weiß, was du da erzählst. Ich weiß, ich kenne Chris Mayfield und James Brown. Ich habe die ganzen Samples zu Hause und ich weiß genau, bla bla bla, Juice Crew, MC Shan, kenne ich alles. Ja, ja. Dann ist doch cool. Dann ist das ja Business. Wir haben kein Problem damit, wenn die Leute damit ihr Business betreiben. Aber es ist halt blöd und kacke und schade, wenn du sagst und dich hinstellst und sagst, du bist ja der Man, du bist der Chefjournalist von irgendeinem Magazin XY, aber berichtest dann und kennst dich auch nur über mit dem neuen Kram aus.
Ja, aber das ist
aus unserer Sicht zu wenig.
Aber das ist ein bisschen so, als wenn ihr euch hinstellen würdet und sagen würdet, ey Drake, mach jetzt gefälligst mal einen Song auf einem DJ Premier Brett. Sonst bist du scheiße. Sonst respektieren wir dich nicht für das, was du machst. Ja. Ihr macht es ja so, dass er euch egal ist und nichts in eurem Kosmos zu tun hat.
Ja, aber
bei Medien fangt ihr aber so an zu sagen, ey, Mainstream-Medien oder großes Hip-Hop-Medien, macht mal bitte genau die News über den Independent-Künstler. Wenn ihr das nicht macht, seid ihr scheiße. Wieso scheißt ihr nicht einfach auf die und kümmert euch um die Medien, die sich um genau diese Künstler kümmern, um die es euch geht?
Das machen wir ja auch.
Da gibt es ja kaum Medien.
Warum gibt es davon kaum Medien?
Die da eine Plattform.
Warum gibt es kaum Medien davon? Weil die genauso, wie du deine Hip-Hop-Kultur lebst, es aus einer Liebe heraus machen müssen und aus einer vollen Überzeugung. Und wenn deren Möglichkeit dann nicht ein gut bezahlter Job ist, sondern die einen schlecht bezahlten Job haben und nicht so viel Zeit dafür haben und sie mit dieser Arbeit an Hip-Hop-Journalismus, genau wie du an der Platte von den Soul Brothers jetzt nicht deinen Jahresumsatz machen kannst, so, dann ist ihn vorzuwerfen, weiß ich nicht. Aber das ist vielleicht der Grund, warum es davon nicht so viele gibt.
Ich sag dir was, pass auf, jeder kann ein...
Ganz interessant gerade.
Jeder kann ein Soul Brother sein. Das war so unsere Herangehensweise, als wir dieses Soul Brother-Ding gegründet haben. Weil uns hat einfach so dieser Soul immer mal gefehlt. Jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Die haben so angefangen, ganz komische Sachen experimentell irgendwie mit Sounds rumzuspielen. Was ja auch, ne, soll jeder machen, was er halt will. Aber unser Grundgedanke ist, ey, du kannst, oder wir können alle Soul Brother sein, wenn wir auf dem gleichen Film sind, wenn wir den gleichen Flavor feiern. Und es spielt gar keine Rolle, wo du herkommst. Du kannst auch Drake sein und auf dem Primo-Brett rappen. Übrigens hat Premier auch Drake einen Beat gegeben. Der war aber leider nicht so geil. Aber ey, wenn Drake spitten kann auf einmal, dann ist er unser Soul-Brother. Es ist vollkommen egal. Wir stempeln niemals irgendjemanden ab, nur weil er in den Charts ist und Geld damit verdient. Wir sind nicht neidisch. Wir wollen einfach nur, dass die Leute die History nicht vergessen und die nicht mit Füßen treten, weil das ist unsere Religion einfach. Du kannst eine Religion und eine Kultur kannst du nicht mit Füßen treten und du kannst die Religion auch nicht neu aufbauen, weil du sagst, wir haben 2018.
Und was ist Hip-Hop in der Situation? Sich darüber aufregen und meckern, dass Dinge falsch laufen oder,
nein, man muss das,
oder es in die Hand nehmen und es selber machen.
Auf jeden Fall, das funktioniert ja auch am besten.
Wo wir bei dir sind,
funktioniert auch am besten. Du musst selber
bei dir sind.
Gib mir eine Plattform.
Aber Dicker, du hast eine scheiß Plattform. Da reden wir auch schon seit einem Jahr drüber.
Da rede ich mit Dan spreche ich ja auch in der Weise immer, wo ich immer, wenn wir über die Journalisten herziehen, dass ich immer der Meinung bin, Journalisten haben schon viel. Das Potenzial ist da. Klar, wir drehen uns da wieder im Kreis. Ja, die müssen gucken, dass das Geld kommt. So, ne?
Und du kannst aber auch von einem 25-Jährigen so ein bisschen, nicht erwarten, dass er die Knowledge hat, die ein 50-Jähriger
hat. Das kann ja jeder machen. Wenn du sagst so, okay, ich muss 100% ins Business stecken, dass da Business reinkommt, knappst davon 5% ab und nimm 5% Passion und guck, dass ich...
Aber glaubt mal,
das machen sie
alle, die sich mit Hip-Hop-Journalismus beschäftigen. Keiner von denen macht das, um reich zu werden. Deren Ansatz von Hip-Hop ist dann nur ein manchmal anderer als der, den ihr habt.
Ich sehe da zu wenig in meinen Augen. Aber ich lasse mich gerne.
Dann hör auf zu motzen, sondern sorg dafür, dass es besser wird.
Das ist natürlich leichter gesagt als getan.
Ja, guck mal, aber du kannst dich natürlich hinsetzen und die ganze Zeit rumpöbeln und dann sage ich, hier, guck mal,
du hast gefragt, was mir auffällt.
Ist übrigens lustig, dass ich mit euch über ein paar Themen reden wollte, die Sendung jetzt zu Ende ist und wir nur wieder darüber geredet haben, wie ihr die ganze Zeit darüber motzt, dass Hip-Hop-Journalisten eh alle scheiße sind. Schöne Grüße übrigens.
Von Hip-Hop-Journalisten.
Ja, vom Hip-Hop-Journalist hier in der Reihe. Und ich bleib trotzdem hier sitzen. Was macht ihr jetzt?
Das ist auch keine Kopfnuss.
Ja. Ich werde auch 2019 hier sitzen.
Aber du bist ja auch unser Soul Brother. Das ist doch der Unterschied.
Ja.
Das aber muss man sich ja auch erst ein bisschen verdienen.
Habe ich Glück gehabt. Ich werde nicht rausgeschmissen.
Bin ein bisschen großkotzig. Ja. Aber so ist es natürlich nicht wirklich.
Ich bereichere gerne die Redaktion, wenn das jemand möchte.
Wenn ich bekomme, sieh zu, mach einfach, Digga. Mach einfach.
Das ist doch,
was Hip-Hop ist, oder nicht?
Ich mach sehr viel.
Machen. Ja, dann mach doch. Motz nicht darüber, mach's besser. Punkt. Ja, genau. Da bleibt ja nämlich die Spucke. 2019, B-Base ist euer, da draußen, Leute. Neues wenn Format. Ihr das Gefühl habt, es wird zu wenig über den echten Hip-Hop berichtet. 2019, Boogie Down Base.
Nee, es geht nicht um echt oder
wie
nicht
heißt
echt.
Wie heißt die Show?
Rockin' with the B-Bass.
Bleibt es dabei?
Okay. Ich glaube, wir machen eine Rockin' with the B-Bass Show. Mal gucken. Talkin' with the B-Bass.
Talkin' with the B-Bass.
Talkin' with the B-Bass. Rockin' with the B-Bass und Talkin' with the B-Bass.
Und Hating with the B-Bass.
Und Hating with the B-Bass. Nee, Talkin' with the B-Bass. Wir machen Talkin' with the B-Bass. So die Sendung, in der du berichtest über das, worüber berichtet werden muss.
So viel Platz könnt ihr mir gar nicht geben.
Doch, machen wir. Talkin' with the B-Bass. Kriegen wir hin. Wir nehmen eh schon immer Podcast auf. Komm, die Stunde mehr. Machen wir Talking with the B-Bass und dann erklärst du mal, worüber berichtet werden muss, welche Künstler nicht untergehen dürfen.
Ich bin dabei.
Sehr gut, Faust drauf. So, schöne Grüße vom Hip-Hop-Journalisten.
Das ist Check, ja, boom.
Das Schöne ist, dass wir jetzt so viel gelabert haben, dass wir original in einer Stunde Jahresrückblick auf drei Themen gekommen sind, einen Song gespielt haben. Und jetzt die Zeit schon wieder vorbei ist.
Nächstes Mal sollten wir, glaube ich, uns harmlosere Themen nochmal zurechtrücken.
Und ihr Hip-Hop-Journalisten
über
da draußen.
Über das wichtigste Thema, Rückblick-Thema, haben wir gar nicht gesprochen.
Ja, das ist jetzt auch vorbei. Hip-Hop-Journalisten da draußen, ihr macht vernünftige Arbeit, dann würde Base nicht die ganze Sendung mit euch verbraten hier.
Ja, das ist ja auch so ein Thema, wenn man bei irgendwelchen komischen Podiumsdiskussionen oftmals falschen Leute zu Wort kommen, meiner Meinung. Aber es ist auch wieder Ansichtssache.
Ja, genau. 2019 sitzt du dann da.
Ich glaube nicht.
Bei Frauen im Rap.
Frauen im Rap?
Mit Frauen im Rap 2019 mit Boogie Down Bass. Wir müssen aufhören. Wie viele Sekunden haben wir noch?
Noch 10 Sekunden.
Alles, weil Nico
macht's
auf
gut, bis bald.
War.
Ciao. Wir sehen uns 2019.
Haut rein. Ciao, Jungs. Cheers.
Cheers.